Gottes konzentrieren. Oh, Geschwister, Entschuldigung. Ich muss noch das Opfer an. Hier möchte ich Versicherung verkaufen. Sicherheit in einer unsicheren Zeit. Von Gott bewahrt, von Gott beschützt, von Gott getragen, von Gott geführt. Das ist das Höchste, was wir brauchen in dieser bedrohten Zeit. Lauter Terroristen, lauter Banditen, lauter Mafiosen, alle springen rum. Lauter Diebe und Räuber, du musst jetzt Fenster absichern, verstehst du, und Türen absichern. Und ich bin so froh, dass ich vor 20 Jahren meine Türen so abgesichert habe, dass oben etwas in die Tür reingeht und unten das also auf jeden Fall Nummer sicher ist. Und ich möchte, dass die Gemeinde, die Kinder Gottes, auch auf Nummer sicher sind. Weißt du, absichern. Und da kommt kein Dieb. Kugelfeste und ja, bombenfeste Fenster einbauen, das habe ich drüben in der Kirche gemacht. Da kannst du einen Hammer nehmen, da kannst du schlagen, so viel du willst. Die Scheibe wirst du nicht aufschlagen. Und da hat es jemand mal probiert und getestet, da fliegt der Hammer dir auf den Kopf und du wirst erschlagen. Verstehst du? Der Herr streitet für uns. Weißt du, ich will über Sicherheit predigen, denn heute gibt es keine absolute Sicherheit. Die Leute sind schon überversichert. Die haben Haftpflicht für das, die haben Haftpflicht für das, die haben Haftpflicht für das, die haben Lebensversicherung. Was weiß ich, es gibt alle möglichen Versicherungen. Aber ich möchte die Versicherung verkaufen, die für die Ewigkeit gilt. Lebensversicherung. Weißt du, wenn ich höre das Wort Lebensversicherung, die wird nach dem Tod ausgezahlt erst, wenn du nicht mehr lebst. Lebensversicherung, verstehst du? Was hast du davon? Du hast geblecht und eingezahlt. Die Erben streiten nachher, wer kriegt was und wie viel. Von Gott bewahrt, das ist meine Botschaft heute. Viele Menschen haben Angst vor dem Antichristen, vor der Zukunft, was kommt auf unsere Welt zu. Leute, die wollen auswandern nach Sibirien oder was weiß ich wo, auf den Nordpol oder Nordkap. Oder es gibt keinen Platz, wo du entfliehen kannst. Wenn die Gerichte kommen, dann wird die ganze Erde schwanken, heißt es. Und wohl dir, wenn du dann ausbalanciert bist und immer auf den Nordstern dich richtest, auf den Herrn Jesus Christus. Meine Thema Mittwoch wird sein, was kommt auf uns zu? Ich werde ein bisschen prophetisch jetzt die nächste Zeit werden, weil wir sind mittendrin in Endzeitstürmen. Was kommt auf uns zu? Pack deinen Rucksack. Pack deine Sachen. Wir müssen bereit sein für den Tag der Entrückung. Jesus wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ihn werden sehen, alle Völker, alle Nationen, ob sie an ihn glauben oder nicht, ob sie für ihn sich interessieren oder nicht, da werden die Moslems erstaunt sein. Das ist der Sohn Gottes, wo wir geglaubt haben, Gott hat keinen Sohn. Verstehst du? Und er wird sich feststellen, des Menschensohn ist gleichzeitig Gottes Sohn. Die Buddhisten, die Hindus, all die Atheisten, all die gar nicht geglaubt haben, die ganzen Gottlosen, die werden sagen, das ist es. Und die Juden werden am meisten sich erschrecken. Die werden plötzlich die Hände sehen, die Hände, in denen sie gestochen haben. Die Seite, die sie durchbohrt haben, die Römer, die werden sich auch erschrecken. Alle, die an diesem Tod Jesus sich beteiligt haben, die werden schockiert sein. Was kommt auf uns zu? Lübcke, als er als Bundespräsident, als er abdankte, hat er gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt und wir sehen so viele Reiche, die schon vergangen sind. Verstehst du, wir haben in diesem Jahrhundert schon so viele gesehen, was da alles passiert ist. Ganze Landkarten wurden verändert. Das, was in der Schule gelernt hat, ist Altpapier. Verstehst du, unser Globus hat sich so verändert. Denk nur Jugoslawien, da sind gleich 5, 6 Staaten entstanden. Oder andere Nationen. Und ich weiß eines, der Herr kommt. Die Herren gehen, unser Herr kommt. Was kommt auf uns zu? Freitag wird das Thema sein, wie funktioniert die Salbung? Du brauchst in der Endzeit die Salbung, den Heiligen Geist, sonst verpasst du den Zug. Sonst stehst du auch umsonst auf dem Bahnhof, plagst dich umsonst, wenn du nicht die Salbung des Heiligen Geistes hast. Und bist du wirklich reich, wird eine Frage sein. Es geht darum nicht, dass wir Pinke-Pinke haben, nein, es geht darum, wie reich bist du innen drin. Wie reif bist du innen drin, wie mündig bist du in deinem Geist. So, das werden uns die Themen sein und nächsten Sonntag wird das Thema sein, Gott hilft dir. Heute Gott bewahrt dich und nächsten Sonntag Gott hilft dir. Gott ist an deiner Seite und er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben, denen niemand mehr hilft, denen niemand mehr beistellt. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Der ist für dich ein Helfer. Der Staat hilft dir nicht, nichts. Kein Arzt kann dir helfen, kein Mensch, kein Freund, kein Bekannter, kein Pastor, kein Politiker. Und für die Menschen ist der Herr Jesus gekommen. Für die Menschen, die keinen Helfer haben, die brauchen auch keinen Helfer. Und ich möchte auch von heute schon anfangen, in diese Richtung zu gehen. Wahre Kinder Gottes brauchen keine Helfer. Die haben ihre Hilfe dort oben im Himmel. Und dort haben sie den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und eine Legion von Engeln. Verstehst du? Der Heiland, wenn er sieht, er hat dich lieb und als du ihn lieb hast, dann sagt er, Gabriel, geh schnell runter, der Matthäus braucht Hilfe. Verstehst du? Oder Michael oder Raphael oder wie die ganzen Engelchen heißen. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die Gläubigen, nur nebenbei. So, Gott will dir helfen. Heute, Gott will dich bewahren. Gott will dich bewahren vor der großen Trübsal, die über diese ganze Welt kommt. Über diese Welt kommt eine schreckliche Trübsal, eine Not, die nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Eine Hungersnot. Lies mal Matthäus 24 oder Lukas 21. Da steht alles schwarz auf weiß, Katastrophen, Krisen, Seuchen, Plagen, Ebola, das war nur Spielerei. Da werden Menschen wegfliegen, wie die fliegen und sterben. Da war die Pest noch gar nichts. Aber ich will dich ermutigen, halt dich an den Herrn, schließ eine Versicherung mit Jesus ab, schließ eine Versicherung mit dem Heiligen Geist ab, schließ eine Versicherung mit dem Vater ab, dann kann kommen, was er will. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, heißt es in meiner Bibel. Und Erlöste müssen keine Angst haben vom Teufel, keine Angst haben vor dem Antichristen, die wahren Gläubigen müssen keine Angst haben vor den falschen Propheten, die wahre Gläubigen müssen vor gar nichts Angst haben. Warum? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, wenn du noch ein Weltmensch bist und alle, die Angst haben und die Hosen voll haben, die sind nicht erlöst, meine Lieben. Die sind nicht in Christus. Sie haben nicht begriffen, was Erlösung ist. Wenn du Kind Gottes bist, dann können sie den Kopf abschneiden, was die ISIS jetzt zurzeit machen, bei Menschen, die sie nicht mögen. Aber du weißt, in dem Moment, wo du hier den letzten Schnaufer machst, du weißt, ich bin bei Gott. Mein Leben ist in seiner Hand. Und der Tod ist nicht das Letzte. Meine Lieben, der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod hat keine Macht über den Gläubigen. Deshalb, weil viele Angst haben und warum die meisten auswandern wollen und weglaufen wollen und alles hinschmeißen wollen und am besten sich einbunkern möchten. Jemand hat mich die Tage gefragt, Bruder Matthäus, kann man hier einen Bunker bauen? Du weißt, du kannst ihn in die Erde bauen. Aber die Menschen werden auf die Berge steigen und schreien, Berge und Hügel, fallt über uns, denn wir fürchten vor dem, der auf dem Thron sitzt. Weißt du, wenn du erlöst bist, du musst vor dem Tod keine Angst haben. Du musst dich sogar freuen, dass du sterben darfst. In der Endzeit werden die Menschen den Tod suchen und nicht mehr finden. Stell dir mal das vor. Die werden sagen, gib mir eine Spritze, setz mich auf einen elektrischen Stuhl, häng mich auf. Und da wird niemand was zu tun haben wollen. Verstehst du? Die Leute werden dann alt, super alt. Wir gehen schon in diese Phase. Erlöste müssen keine Angst haben vor dem Tod. Das ist meine Botschaft heute ganz stark. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was verloren? Warum? Seit Jesus starb, hat der Tod ausgespielt. Der hat keine Trumpfkarte mehr. So kann dir nichts mehr anhaben. Krankheit kann dir nichts mehr anhaben. Deshalb, Geschwister, wir müssen keine Angst haben. Ich könnte Krebs kriegen. Ich könnte Herzinfarkt kriegen. Das ist alles Unsinn. Unerlöste Menschen haben Angst vor jeder Mücke. Verstehst du? Jede Mücke, die haben Angst. Diese Leute haben keine Erlösung. Die haben die Erlösung nicht begriffen. Die sind Christen. Gestern habe ich vom Apostel Johannes gepredigt, der Jesus nachfolgte, der stand unterm Kreuz. Da stehst du, dann die ganzen Henker, die ganzen Spötter, die ganzen Lästerer und so weiter. Der steht da und da wird von Jesus mit Maria vereint und versöhnt und zusammengeführt. Und da entsteht eine Familie, die Gemeinde. Jesus steht unterm Kreuz, der hat keine Angst vor dem Kreuz. Und keine Angst vor Kreuzigung und keine Angst vor Schafott. Wahre Christen, als die in die Arena reingestickt wurden, lies mal die Verfolgungsgeschichten, als sie in die Arena reingeschickt wurden, die haben gesagt, Löwe, friss mich! Ja, und haben gesungen, Halleluja! Und Gott gepriesen. Die haben nie gesagt, jetzt kommt's, mir geht's am Kragen. Nein, da gibt es Jungfrauen, so steht es in den Überlieferungen, die waren rein und unschuldig, 17-Jährige, 16-Jährige, die sind in den Tod gegangen und die haben sich verspeisen lassen von den wilden Tieren, ohne Furcht. Ich glaube, ich habe hinten noch... Ich räume meine Bibliothek oder Bücherei aus zurzeit. Du kannst was mitnehmen und sind Bücher, sind gute Bücher, die habe ich gelesen und bestätigt, dass es koscher sind. Alle anderen, die habe ich in den Müll geschmissen. So, du kannst diese Bücher mitnehmen und kannst mit nach Hause nehmen und wir sortieren zurzeit hier alles aus und versuchen ein bisschen Freiluft zu schaffen. Aber nimm vielleicht, ich hab irgendwo gesehen, da habe ich ein Märtyrerbuch hingelegt. Also von Märtyrer, die ersten drei Jahrhunderte, da gab es viele Märtyrer. Ich muss vorstellen, unter dem Kaiser Diokletian gab es in einem Monat bis zu 117 Hinrichtungen, Morde. Und das alles von Christen. Nur weil sie an Jesus geglaubt haben und weil sie keinen Knicks vor dem Kaiser gemacht haben und weil sie keine Rose dem Kaiser hingelegt haben zu Füßen, zu seinem Standbild oder das, was er gesetzt hat. Weißt du, wir müssen uns bewähren. Und wir müssen keine Angst haben. Tod rutscht mir im Buckel runter. Verstehst du? Das ist diese Einstellung. Tod, was willst denn du? Aber, weißt du, viele sind nur fromm, religiös, gehen in die Kirche, beten oder was weiß ich, singen ein paar Chore, sind super religiös. Und am schlimmsten, das habe ich festgestellt, die super religiösen, die haben am meisten Angst vor dem Antichristen, falschen Prophet, vor der Zahl 666, verstehst du, oder was alles so ist. Die zittern jetzt schon. Oh, hoffentlich komme ich da nicht rein. Und ich werde dir eine Botschaft bringen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die solltest du dir anhören heute. Wirklich bis zum Schluss anhören und so weiter. Weißt du, die lesen nur das Alte Testament und so weiter. Aber die lesen nicht das Neue Testament, dass Gott uns tragen wird. Auf Adlers Flügel will er uns tragen über das tosende Meer. Und weißt du, diese 2 Meter langen Schwingen, so was ein normaler Adler hat. Du wirst durchgetragen. Und diese Adler ist eine Geschichte für sich selbst. Viele dieser super religiösen Menschen haben Angst. Und ich sag dir, die haben ein armes, primitives Leben. Die gucken, nichts mehr lesen, nichts mehr hören, nichts mehr. Nur noch, oh, der Antichrist kommt, der Antichrist kommt. Den Antichrist gibt es schon seit 2000 Jahren, Leute. Verstehst du? Schon der Apostel Johannes schreibt, der Antichrist ist schon da und der fungiert. Alle, die nicht für Jesus sind, sind Antichristen. Da muss nicht warten auf einen speziellen Mann oder ein System. Das ist alles schon da, schon seit 2000 Jahren, meine Leute. Und diese Leute laufen einfach einen billigen, primitiven, falschen Jesus nach. Die haben Jesus nicht begriffen. Wer den Sohn kennt, hat das Leben, selbst wenn er stirbt. Verstehst du mich? Weißt du, diese Leute sind noch nicht gestorben. Die stehen nicht wie der Johannes unter dem Kreuz. Und im Kreuz Jesu. Verstehst du, und mit den paar Gläubigen, die dort sind. Ihr Fleisch ist ihnen wichtiger. Angst, oh, ein Pickel kommt jetzt. Jetzt kriege ich Krebs, jetzt kriege ich ein Geschwür. Verstehst du? Und die haben Angst vor diesen Pickelchen. Da gibt es doch schlimmere Sachen als Pickelchen. Und Krebs und Tumore. Du lebst weiter. Weißt du, sie haben Angst. Ich möchte noch eine Familie gründen, ich möchte das und so weiter. Weißt du, wenn ich ernsthaft predigen würde, ich würde sagen, hör auf zu heiraten und hör auf eine Familie zu gründen, ist es besser, wenn du ledig bleibst, dann hast du weniger Schwierigkeiten, wenn du diese Welt verlässt. Dann weint niemand groß über dich. Verstehst du? Muss nicht. In der Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle so seid, wie ich bin, ledig. Und er schreibt ganz klar für die Ledigen etwas. Auch die Ledigen gehören zur Familie Gottes. Die sind nicht schlechter. Die sind auch nicht besser. Die sind von Gott. Die haben unter Umständen sogar viel besser, wenn sie ledig sind. Weißt du, die lassen los. Ich muss keine kleinen Kinder mehr versorgen. Ich muss nicht mehr irgendwas Großes tun. Ich kann in den Himmel gehen. Beides. Beides haben eine Existenzberechtigung. So, aber diese Menschen sind weltlich gesinnt. Die Welt, da bricht alles zusammen, wenn der Antichrist kommt. Wo gehen wir hin? Wo fliehen wir? Wo verstecken wir uns? Die werden schreien, Berge und Hügel fallen über uns. Und das ist zu Gläubigen. Das ist nicht zu den Heiden gesagt, sondern zu frommen, religiösen Menschen. Berge und Hügel fallen über uns. Wir fürchten uns, was da alles kommt. Gott sagt, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren vor der großen Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird. Weil du bewahrt hast. Weißt du, die meisten Leute, die sind nicht mehr in der Gemeinde, die sind nicht mehr, lesen nicht mehr die Bibel. Ich weiß, was die Leute, ich kenne diese Pappenheimer. Verstehst du? Die sind nur noch für sich und schmoren im eigenen Saft. Und die haben Scheuklappen und rennen blind durchs Leben. In aller Liebe. Weißt du, weil du das Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der globalen, weltweiten Versuchung, werde ich bewahren vor der Anfechtung, werde ich bewahren vor allen möglichen Verlockungen. Weißt du, die Gemeinde betet schon seit 2000 Jahren und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, von dem Teufel, von dem Antichristen, von dem falschen Propheten, von den falschen 50er. Erlöse uns. Erlöse uns von Schwierigkeiten. Und führe uns nicht in Schwierigkeiten. Wenn es irgendwie geht, verschone es. Weißt du, in diesem in Matthäus 24, da heißt es, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Weißt du, wenn es schon Katastrophe gibt, dass ich so wenig Schrammen bekomme wie möglich. Verstehst du? Gut, da kriege ich eine Beule, das ist okay. Aber ich werde es überleben. Ich werde mir Gottes Hilfe schaffen. Und führe mich nicht im Stress her. Führe mich nicht in Sünde. Weißt du, Sünde in Rebellion, dass ich gegen dich harte, dass ich schimpfe und sage, Gott, warum lässt du mir das zu? Warum gerade mich? Ja. Weil du bewahrt hast mein Wort. Mein Zeugnis will ich dich bewahren vor der ganzen Versuchung. Diese Endzeitangsthasen, so nenne ich sie, Endzeitangst haben. Weißt du, sie leben nicht mehr mit dem Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes hast, dann fürchtest du dich nicht. Du weißt, mein Erlöser lebt. Was will Verlust? Was will Tod? Was will all das, was einem geraubt wird? Denk an Hiob. Der lebt, mein Erlöser lebt, und er steht wieder auf und macht wieder weiter nach der Krise, nach der Katastrophe. Das Wichtigste, die Botschaft, die ich habe, weißt du, wir als Christen glauben an die Auferstehung. Wir glauben nicht an den Tod. An die Auferstehung glauben wir. Aber diese religiösen Menschen, das nenne ich so, diese frommen Spinner, und die gibt es massenweise zur Zeit, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Denen Menschen fehlt die Erkenntnis Gottes. Wenn du Gott kennst, dann weißt du, mein Gott wird nicht zulassen, dass ich verloren gehe. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen, hat der Herr Jesus Christus gesagt. Und dafür sorgt auch der Heilige Geist. Und wir haben heute Abendmahl. Und ich werde über das Abendmahl auch einiges sagen, warum das Abendmahl so wichtig ist. Wichtiger, als du denkst. Das ist nicht nur eine fromme religiöse Schluckimpfung. Oder nur, ich weiß, dass du einfach etwas gedenkst. Nein, Abendmahl gibt dir Kraft und Gnade. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Das Blut Jesu Christi. Das ist, was den würdigen Engel fernhält. Christen, die kein Abendmahl nehmen, und das sind Millionen, Milliarden. Weißt du, die Katholiken, denen wird das Abendmahl entzogen. Die gehen zum Messe jeden Sonntag, jeden Tag, fast sogar jeden Morgen. Die gehen zum Messe. Aber was macht? Die kriegen das Brot, aber sie kriegen nicht das Blut. Und die Leute werden betrogen. Katholiken werden betrogen, weil sie nur das Blut und nur das Brot kriegen, aber das Blut nicht. Und das Blut ist das, was uns vor dem Würgeengel fernhält. Und andere, die gehen, auch Protestanten gehen zum Abendmahl und die bedenken nicht, was da passiert. Die machen sich keine Gedanken. Aber ich werde darüber noch in den nächsten paar Minuten was sagen. Also die meisten Leute gehen aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, weil sie das nicht erkennen, weil sie das nicht sehen, weil sie das nicht begreifen, weil sie das nicht verstehen wollen, weil sie falsch gelehrt worden sind. Und dann reiben und vernichten sie sich selbst und zerstören. Weißt du, du musst zum Abendmahl gehen. Dann musst du das Brot, das ist das Fleisch Jesu Christi, und das Blut Jesu Christi in dir aufnehmen. Und das reicht jetzt für ein paar Tage. Bis zum nächsten Mal. Verstehst du? Bis zum nächsten Mal. Und das ist der Schutz die ganze Woche, den nächsten Monat oder was auch immer ist für dein persönliches Leben. Vielen ist nicht bewusst, wie man Gott sich in sein Leben hineinbringt. Viele glauben, ich muss nur im Gottesdienst sitzen. Nein, nicht nur im Gottesdienst sitzen, sondern wie viele ihn aufnahmen und dann im Magen wirkt und arbeitet. Verstehst du? Die Tablette musst du einnehmen. Die Medikamente musst du einnehmen, sonst funktioniert die Medizin nicht. Nicht, dass du da im Medizinschrank anguckst und sagst, ja, guck mal, ich weiß die ganze Zusammensetzung, die ganze Beschreibung. Ich habe schon den Arzt und den Apotheker schon gefragt. Verstehst du? Das nützt dir nichts. Du musst schlucken. Und deshalb, wir müssen Jesus schlucken. Und das ist etwas Großes. Aber ein paar Minuten. Warte noch. Gott weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Gott bewahrt dich hier. Und ich bin bewusst nach Berlin gezogen, weil ich keine Angst habe vor dem Pergamonaltar, wo der Satans Thron mal ist oder worüber der Satans Thron beschrieben wird. Weißt du? Ich muss mich nicht von diesen Ängsten treiben. Ja, Berlin ist, da ist schon der erste Weltkrieg ausgegangen, der zweite Weltkrieg. Und vielleicht wird auch demnächst der dritte Weltkrieg von hier ausgehen. Alles möglich. Aber wir fürchten uns nicht. Wir wissen, wem wir gehören. Die Herren dieser Welt gehen. Der Antichrist geht, aber unser Herr kommt. Halleluja. Die Teufel gehen, unser Herr kommt. Ich bin in Gottes Hand. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich fühle mich in Gottes Hand geborgen. Auch wenn es mir schlecht geht. Auch wenn ich nicht alles habe. Auch mir nicht alles klappt. Verstehst du? Aber ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Ich bin in Gottes Hand. Gott passt auf mich auf. Ich bin sein Kind. Auch sein Lausbub. Verstehst du? Ich mache Dummheiten, ich mache Fehler. Ich mache nicht alles perfekt, aber Gott sagt, mit meinen Augen will ich dich leiten. Das ist die Bewahrung, dieser Schutz, was uns gewährt wird. Er ist der Wächter seines Volkes. Und dieser Wächter Israel schläft noch, schlummert. Und alle Wächter, die kannst du alle auf den Mond schießen. Alle Wächter, die, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr das Haus nicht baut, bauen alle umsonst, die daran arbeiten. Weißt du, der Herr sorgt für die Seinen, für ihre Sicherheit. Ich habe so viele Beispiele in der Bibel, mir reicht es ja morgen gar nicht aus, um das zu beschreiben. Gott sorgt für seine Kinder. Und Gott wird nicht zulassen, dass dir auch ein Haar gekrümmt wird. Glaub mir das, auch in der Endzeit. Auch wenn wir schwierige Zeiten haben. Und die schwierigen Zeiten werden aussehen, dass alles so vermarktet wird, dass alles so technisch technisch gemacht wird und so schwierig gemacht wird, so kompliziert gemacht wird, dann musst du schon studieren, um dein Telefon zu bedienen. Verstehst du? Du musst ein Studium absolvieren. Weißt du? Und da kommen viele gar nicht mehr mit. Ja. Der Herr sorgt für deine Sicherheit, absolute Sicherheit. Er ist der Wächter und der Herr passt auf dich auf. Der Herr behüte dich. In der Endzeit wird Sicherheit ein großes Problem werden. Was glaubst du? Immer Security, immer Sicherheit, Videokameras, alles wird überwacht. Die Leute wollen absolute Sicherheit, nicht nur am Kölner, vor dem Kölner Dom. Nein, überall wirst du überwacht. Sicherheit, es geht um Sicherheit. Jedem U-Bahn, in der U-Bahn, auf jedem Bahnhof, in der Bank, wo auch immer. Wir haben hier mal auf dem Leopoldplatz so Theater vorgeführt und da war eine Schwester aus USA angemalt. Das Bild ist auch draußen, hängt irgendwo, so wie Kasper. Die geht rein und schon Alarmglocken und die Türen schließen sich hier an der Bank. Die wollten nur Geld abheben. Weißt du, die haben Angst gekriegt. Weißt du, wenn jemand nur ein bisschen angemalt ist und Kasperle spielt. Oder wenn jemand mit dem Rucksack irgendwo rumläuft. Verstehst du? Überall die Ängste. Leute, die haben Angst. Weißt du? Die Leute in Sodom und Gomorra wollten sich an Lot vergreifen. Und ich sage dir, pass auf, lies die Bibel. Das, was einmal war, wird es immer wieder sein. Wird es immer wieder passieren. Gott ist derselbe Gott gestern, heute und in aller Ewigkeit. Der Lot, die wollten ihn rauszerren. Die wollten sich an die Männer vergehen. Die Engel, die dort waren, die wollten sie vergewaltigen, missbrauchen, was auch immer war. Weißt du, was ist passiert? Der Engel sieht den Lot rein und schlägt sie mit Blindheit. Die finden die Tür nicht. Ha? Wo ist der Eingang? Die haben die Tür nicht gefunden, die haben sich im Kreis gedreht. Und ich sage dir, Gott wird dafür sorgen, dass er dich in dein Zimmer reinzieht, dass du deine Nase nicht raussteckst, dass du nicht überall hingucken musst und nicht hinhören musst. Und er wird dich reinziehen und dann wird er deine Tür versiegeln. Weißt du, was das heißt? Die finden dich nicht mehr. Du wohnst nicht mehr hier, obwohl du eingetragen bist. Die finden keinen Eingang in dein Haus, weil du, dieses Stockwerk gibt es nicht. Oder was auch immer ist. Verstehst du? Irgendwie, wir haben uns getäuscht und dann lassen sie ab. Und dann bringt der Engel sie raus aus der Stadt, verstehst du? In Sicherheit. Der Herr bringt uns in Sicherheit. Weißt du, der Herr tut es. Du musst es nicht tun. Ich muss mich versichern. Da kannst du das ganze Geld für die Versicherung sparen und der Gemeinde lieber schenken. Ja, wir können es gebrauchen. In aller Liebe. Du musst nicht da absichern, da absichern und dort absichern und hier absichern. Nein, wir sind geborgen in Gott. Halleluja. Denk an Israel. Beim Auszug der Kinder Israel. Der Würgeengel geht durch Ägypten, ganz Ägypten. In jeder Familie, in jedem Kuhstall gab es Tote. Die Erstgeburt. Der erste Bulle, das erste Kalb, der erste erstgeborene Sohn. In jeder Familie gab es einen Erstgeborenen, der tot war. Aber im Haus der Kinder Gottes, der Israeliten, und die haben etwas getan. Von nichts kommt nichts. Glaub mir das. Deine Sicherheit kommt nicht von nichts tun, von Schlafen. Nein, du musst deinen Türpfosten mit Blut bestreichen. Mit dem Blut des Lammes. Weißt du, was das auch immer heißt? Die Israeliten haben ein Lamm geschlachtet. Ich will auf diese Geschichte nicht groß eingehen. Das ist nicht mein Thema heute, aber das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi beschützt uns. Und deshalb musst du diese Tablette nehmen gegen Radioaktivität. Diese Tablette, was weiß ich, gegen alle möglichen negativen Dinge. Weißt du? Und wenn sie etwas Tödliches trinken, essen oder sehen oder hören, wird es ihnen nicht schaden. Das ist das Evangelium für mich. Weißt du, sonst brauche ich kein Evangelium. Sonst muss ich dann was anderes suchen. Aber das Evangelium ist in meinem Namen, die an mich glauben, die werden anders reden, anders denken, anders handeln. Und das Blut schützte sie. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, meine Lieben, steht in der Bibel, würde kein Mensch selig. Aber um der auserwählten Willen wird die Zeit verkürzt. Gott wird die Uhr vordrehen. Es geht alles viel schneller. Und ob ihr ehrlich seid oder nicht, ob ihr versteht oder nicht, versteht, die Zeit vergeht so schnell, so rapide. Das, was früher 100 Jahre gebraucht hat, passiert in 2 Jahren. Und das, was früher 2 Jahre braucht, passiert in 2 Tagen. An Informationen, an Wissen, an Entdeckungen, an Entwicklungen, an all diesen möglichen Dingen, positiv wie negativ. Und dann sagt der Herr, niemand, das freut mich, niemand, auch ich selbst nicht, wenn ich vom Heiland weglaufen möchte und sage, Heiland, mir reicht's, ich will mit dir nicht weitergehen. Auch ich kann mich nicht aus der Hand Jesu rennen. Wenn du einmal in der Hand Jesu eingraviert, eintätowiert wirst, dann kommst du nicht mehr weg. Dann bist du harponiert. Dann bist du kannst weit laufen, kannst spazieren gehen, aber der Herr holt dich wieder zurück. Der holt dich wieder zurück. Der holt dich wieder zurück. In Lukas 21, ab Vers 10, Kriege, Kriegsgeschrei und so weiter. Ein Volk erhebt sich gegen das andere. Aber das ist schon passé. Eigentlich, was wir heute haben, ist Terrorismus. Das ist das große Übel. Bist nirgendwo mehr sicher. Da schlachten sich, da zieht einer das Messer und schlachtet schon einen in der U-Bahn ab. Oder wo auch immer. Und die Bibel spricht von Schrecknisse, von Zeichen am Himmel, von Verfolgung und von Drangsal. Auf Vers 18 heißt es dann weiter, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Auf Vers 18, Lukas 21, ihr müsst euch keine Sorgen machen, was ihr sagen werdet, wie ihr euch verhalten sollt. Wir müssen eine Schusswaffe mir besorgen. Deshalb wollen die Amerikaner ja die Schusswaffe immer mit sich tragen. Als Sicherheit. Du, wenn du überfallen wirst, dann nützt dir deine Sicherheit nicht, denn deine Schusswaffe in der Tasche überhaupt nichts. Verstehst du, der Mörder ist schneller als du. Aber wohl uns, wenn wir den Herrn um uns haben. Wenn der Herr unser Schutzbauer ist. Wenn der Herr unser Bunker ist. Bleib auf dem Weg. Und Gott gibt uns Endzeitschutz. Endzeitschutz. Sicherheit. Absolute Sicherheit. Und es wird anders. Diese Sicherheit wird anders sein, als du denkst. Denk an Lot. Plötzlich reingezogen, am Kragen genommen. Du wolltest gar nicht. Du wolltest da den Leuten was erklären, was sagen, was mitteilen. Einen Kommentar abgeben. Du, wir müssen den Leuten draußen auf der Straße keinen Kommentar abgeben. Weißt du, die Zeit wird, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir nicht mehr groß zu den Leuten gehen müssen. Wir müssen weg von den Leuten. Hin zum Herrn. Das ist die Richtung. Das ist der Weg. Weißt du, und wir müssen jetzt ruhig bleiben. Sich nicht aufregen. Geschwister, manche Christen regen sich so saumäßig auf über die ganzen Dinge, was in der Welt geschieht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich lebe, wie ich durchkomme, wie es mit mir weitergeht. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Der im Himmel, dein Vater, der dich geschaffen, der dich gemacht hat, der wird für dich sorgen. Weißt du, deine Seele soll ruhig bleiben. Gott kann dir was geben, was helfen, wenn du ruhig bleibst. Und nicht so viel schnatterst, auch nicht betest. Verstehst du, dann brichst du die Zunge noch dabei. In aller Liebe. Wir müssen aufhören, hysterisch zu werden, Nerven zu verlieren. Verstehst du, der Herr sagt, ruhig bleiben, seid stille. Und wisst ihr, was wir in der Endzeit tun müssen? Uns in der Geduld üben. So will Gott uns bewahren. Und ich will dir nicht nur sagen, dass Gott uns bewahrt, sondern ich will dir sagen auch, wie er uns bewahrt. Geduldig sein. Ruhe. Gelassenheit. Einfach sagen, Gott, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und das alles geschieht mit dem Willen Gottes. Ohne Gottes Willen passiert überhaupt nichts in dieser Welt. Das müssen wir sehen. Und Gelassenheit hier. Der Herr hat es gewollt. Alles musste beim Herrn am Schreibtisch vorbei, genehmigt oder nicht genehmigt. Du sollst Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Die Welt verspricht uns das Blaue vom Himmel. Aber das sind alles nur Lügner. Weißt du, reg dich nicht auf. Ich habe ja gestern oder Mittwoch das Thema war, sich Regen bringt Segen. Du musst dich nicht aufregen. Verstehst du, dass du jetzt muss ich was machen? Nein, vertrau dem Herrn. Das ist der Schlüssel. Hoffe auf den Herrn und der Herr wird mit dir sein und der Herr wird dir helfen. Wir sorgen uns nicht für die Welt. Und wir sollen aufhören für die Flüchtlinge. Ich liebe die Flüchtlinge. Wir sollen Armen helfen. Wir sollen nett zu den Leuten sein. Aber das ist nicht die Lösung. Wir müssen zuerst mal für unsere Seele sorgen. Was nützt es, du hilfst der ganzen Welt und selbst gehst vor die Hunde? Wir müssen jetzt auch aufhören, groß zu missionieren. Und die Missionierung heute wird anders sein. In der Endzeit wird ganz anders sein, als es vor 10 Jahren war. Kannst vergessen. Weißt du, du wirst nicht mehr auf der Straße predigen, aber du wirst an der Theke plaudern. Und wirst erzählen, du, haben Sie schon gehört, das Neueste, der ist gesund geworden. Durch Gebet. Verstehst du? Oder der führt ein anderes Leben. Es wird geplaudert. Da wird nicht mehr gesagt, gerade du brauchst Jesus, komm schnell her. Nein. Dein Leben wird beobachtet. Und dein Leben ist ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Plötzlich kommen die Leute und sagen, sagen Sie mal, Herr Matthäus, wie machen Sie das überhaupt? Ich weiß doch, wovon ich rede. Da kommt der Finanzamtbeamte zu mir, weißt du, meine Steuererklärung, dann fragt er, sagen Sie, Herr Matthäus, von was leben Sie? Verstehst du, von dem, was Sie berichten, davon können Sie nicht leben. Ihre Einnahmen und so weiter. Ich habe gesagt, ja, ich lebe im Glauben. Der konnte es nicht fassen, wie man im Glauben lebt. Verstehst du, ohne Einkommen, ohne irgendwelche Sicherheiten. Ich habe gesagt, ja, kann ich berichten. Ja, in unserer Gemeinde gibt es Bauern, die bringen mir Gemüse, kriege meine Kartoffeln und die schlachten dann, kriege ich Gepäck oder was auch immer so ist. Ich werde versorgt. Der konnte es nicht fassen. Der war dreimal im Gottesdienst, um zu sehen, wie ich lebe. Und dann fragt er, wo geht das Opfer? Aber das Opfer brauche ich für die Miete. Die Leute werden nicht verstehen, wie du im Glauben leben kannst. Und das ist Endzeit. Das ist dieses verborgene Leben in Christus. Der Herr Jesus lehrte seine Leute, bleibt auf dem Weg, sorgt euch nicht, ich will für euch sorgen. Weißt du, das ist das Großartige dabei. Der Herr sorgt für dich und in der Endzeit wird der Herr für seine Kinder sorgen. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht träge sein als Nachfolger Jesu, wir sollen Geduld haben. Und Geduld ist das Schwerste, was es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es unheimlich hart. Geduldig sein. Herr, es pressiert. Du weißt ja, ich werde bald sterben. Oder was weiß ich, ich muss noch evangelisieren, die Welt auf den Kopf stellen. Aber nichts. Da bewegt sich gar nichts. Und da geduldig sein, ruhig sein. Und ich sage dir eines, wenn Gott über dein Leben kommt, in 5 Sekunden machst du mehr, als was du in den 50, 60 Jahren deines Lebens je geschafft hast. In aller Liebe. In 5 Sekunden. In der Endzeit wird für die Gläubigen eine Prüfungszeit sein. Glauben die wirklich? Sind sie wirklich geduldig? Sind sie wirklich innerlich? Sind sie mit Christus verwachsen? Stehen sie unterm Kreuz? Sind sie Kinder Gottes? Sagen kann jeder. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Christ, ich bin ein Jünger Jesu. Aber sein, das ist ein Kunststück. Das ist ein Kunststück. Weißt du, du wirst getestet. Und du wirst getestet in der Endzeit, wie gehst du mit den falschen Propheten um? Du wirst getestet, wie gehst du mit dem Bösen, mit das Böse überhaupt um? Machst du ein Drama, eine Tragödie, ein Skandal? Gehst du auf die Barrikaden? Schimpfst du auf Gott? Schimpfst du auf die Regierung? Schimpfst du auf das? Oder auf was schimpfst du? Wie reagierst du? Verstehst nach mir die Sintflut? Verstehst, mich interessiert das alles gar nicht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So steht in meiner Bibel. So, wie gehst du um mit den faulen Christen? Weißt du, wir regen uns so über die faulen, trägen, laschen Christen. Weißt du, die beten nicht, die kommen nicht mehr in der Versammlung, die suchen den Herrn nicht. Was geht dich das an? Was geht dich das an? Kümmere dich um dich selber. Dass wir laufen und dass wir arbeiten, dass wir das Ziel erreichen. Und wenn du rennst, werden die auch rennen. Wenn du brennst, werden die auch brennen. Aber das Problem, das bin ich. Das sind wir. Weißt du, reg dich nicht auf. Es ist so wichtig, dass du am Wort Gottes bleibst, dass du im Geist wandelst, dass du beim Herrn bleibst, dass du den Herrn lieb hast, dass deine Liebe zu Gott funktioniert. Und wie sollen wir Gott lieben? Von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Also das ist alles Duft bei mir drin. Und dann meine Nächsten wie mich selber. Das ist nur noch der Rest. Weil du bewahrt hast, Offenbarung, das Wort meines Zeugnisses, weil du bewahrt hast, das, was ich dir gegeben habe, was ich dir gezeigt habe, was ich dir offenbart habe, will ich dich bewahren vor der Stunde der großen Versuchung, dieser globalen, weltweiten Versuchung. In der Endzeit müssen wir nur Geduld üben und warten können, aushalten können. Weißt du, da ist wieder so ein Schlag unter der Gürtellinie oder wo auch immer. Weißt du, beharrlich bleiben, sich nicht bewegen lassen. Das ist, was in der Endzeit angesagt ist. Stabil bleiben, was auch immer ist, sich nicht verunsichern lassen, sich nicht ärgern, sich nicht aufregen, einfach ruhig bleiben und sich nicht entsetzen. Mann, was da alles passiert in der Welt heutzutage. Schrecklich, schrecklich. Guck nicht so viel Nachrichten. Vielleicht erschießen die dich noch so aus dem Fernseher. Das kommt doch, dieses Dreidimensionale kommt auch noch. Plötzlich steht so ein Cowboy da vor dir und kommt aus dem Kasten raus. Ja. Wenn du so viel guckst, denn Leute werden besessen von diesen Sachen. Ich habe hier, eine Zeit lang kam eine Frau aus dem Märkischen Viertel in der Versammlung zu uns, weißt du, die ist aus dem Fenster rausgesprungen, guckt Fernsehen und eine Stimme sagt, komm mir entgegen, mein Kind. Verstehst du? Hört sie die Stimme und macht Fenster auf und springt aus dem Fenster, guckt aber nicht, wie tief unten ist. Da war es, glaube ich, 4., 5. Stockwerk. Da bleibt sie in der Äste hängen. Gott sei Dank, dass unten noch ein Baum war. Natürlich alles gebrochen und geistig invalide. In aller Liebe, zum Fenster gesprungen. Hör nicht so viel auf die Stimmen in dieser Welt, hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, ich will euch leiten. In der Endzeit brauchen wir, und das wird das Thema sein von der Salbung, ich will euch leiten auf den rechten Weg. Weißt du, du solltest da nicht so Dramas machen. Genieß das Leben. Freu dich. Lass die Freude am Herrn dir nicht verderben. Und die Freude am Herrn ist die Freude am Leben insgesamt. Ja, da sitzt. Du musst nicht alles. Ich habe vorhin meine Schwester, wir haben geredet von Verreisen, von Urlaub machen. Aber ich sage, eigentlich will ich gar nicht mehr groß verreisen. Ich habe keine große Lust. Weißt du, wenn du jede Nacht in ein anderes Bett schläfst, und dann man kürzer das Bett, das länger, die Zudecke, und dann mieft es und dann gibt es Kakerlaken. Da weißt du, da bist du gar nicht so glücklich, wenn du viel verreist. Und ich bin zu Hause in meinem Bett, bin gemütlich. Kann mal eine Runde drehen irgendwo, aber ich muss nicht jetzt unbedingt. Man wird ruhiger, man wird gelassener. Und sich dafür die Freude nicht verderben. Und sich die Freude nicht nehmen. Der Teufel will einem die Freude am Herrn nehmen, am Leben nehmen, am Glück nehmen. Wohl uns, wenn wir Offenbarung 22, Vers 14 lesen, wenn Gott uns findet, in reinen, weißen Kleidern, geistlich gesprochen, wenn er uns findet, dann werden wir die Stimme hören, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Wir müssen nur clean sein. Wir müssen nur gläubig sein, richtig gläubig sein. Wenn er uns findet, wie wir seine Gebote halten, so steht es dort weiter. Das ist das Wichtigste, wie du die Gebote hast, nicht die 10 Gebote, sondern der Herr hat uns nur 2 Gebote gegeben. Jesus sagt, das größte Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Kräften, nicht die ganzen 10 Gebote. Wenn du dieses Gebot, den Herrn von ganzem Herzen liebst, dann kannst du machen, was du willst. Bist immer richtig. Dann bist du immer richtig. Du liebst den Herrn und deine Nächste wie dich selbst. Und dann drückt der Herr ein Siegel auf dein Leben. Gott bewahrt dich seinen. Das ist mein Thema. Drück ein Siegel auf dein Leben. Weißt du, da bist du versiegelt durch den Heiligen Geist. Weißt du, da trägst du nicht da irgendeine Markierung an der Stirn. So viele stellen sich was vor. Der Antichrist wird dir eine Nummer geben am Arm oder an der Stirn. Aber in deinem Geist, in deinem Herzen weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Heiliger, auch wenn ich noch so unheilig bin. Verstehst du? Denn aus den Sündern werden Heilige. Und die sind erst, wenn sie bei dem lieben Gott sind, dann ist man ein Heiliger. Nicht, wenn der Papst einen heilig spricht oder 3 Wunder getan hat. Wir sind erst Heilige, wenn wir beim Heiland angekommen sind. Mein Sohn, meine Tochter, du warst über so wenigem treu oder du hast dieses Wenige, was du gehabt hast, verwaltet und verarbeitet. Und jetzt komm her, sei gesegnet. Weißt du, wir müssen jetzt von Gott verplombt werden, verschlüsselt. Und dass Gott über uns waltet, dass wir wissen, ich bin in seiner Hand. Niemand und nichts, keine Krankheit, kein Tod, kein Elend, keine Armut, kein Überfluss, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Weißt du, ich muss nur in der Führung Gottes bleiben, auf der Linie Gottes, auf Gottes Weg. Das ist diese Versiegelung, dass du weißt, mein Erlöser lebt. Und du musst nicht einmal in Zungen beten. Zungen reden, viele denken, der Heilige Geist kommt nur, wenn man in Zungen betet. Nein, in Zungen ist ein Privileg zu beten. Weißt du, er baust dich selber. Weißt du, das ist für den Dienst draußen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann betest in Zungen. Aber den Heiligen Geist, jeder, der Jesus Herr nennt, hat den Heiligen Geist. Nicht, wenn du Pfingstler oder Charismatiker wirst, sondern wenn du Jesus sagst, mein Herr, ich gehöre dir. Wenn du am Kreuz stehst, so wie Johannes in der Bibel. Wenn du in der Familie, zu der Familie Gottes gehörst, dann bist du ein Erbe, Miterbe Jesu Christi. Dann hast du alles, was der Herr hat. Dann hast du Reinheit, dann hast du Sanftmut, dann hast du Frieden, dann hast du Freude, dann hast du Geduld, dann hast du Glauben, dann hast du alle Früchte des Heiligen Geistes. Den Ast schlägt Geduld aus, den anderen Ast, da trägst du Liebe und sonst was. Mein Schwiegervater, wir haben einen Apfelbaum im Garten gehabt, der hat einen Jux gemacht und dann hat er, glaube ich, 7 verschiedene Apfelsorten an einem einzigen Apfelbaum eingepfropft. Und es war erstaunlich, jeder Ast trug was anders. Wir haben so frühe Äpfel gehabt, grüne Äpfel gehabt, rote Äpfel gehabt und kleine Äpfel gehabt und große Äpfel gehabt. Und so ist auch der Heilige Geist möchte unser Leben Jesus einpropfen. Wenn Christus in unser Leben ist, dann können wir leben, getrost und gelassen in dieser Welt. Wir haben hier Angst, aber Jesus ist unser Schutz. Heute spreche ich über diesen göttlichen Schutz, über die göttliche Bewahrung in der Trübsalzeit, in eine Zeit, die einem nicht mehr gefällt und so weiter. Und da lese ich zuerst einmal 2. Mose Kapitel 12, Vers 13, was die Israeliten tun sollten beim Auszug aus Ägypten. Dann aber soll das Blut als Zeichen an euren Häusern sein und so weiter. Und wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren. Wenn ich das Blut an eure Häuser sehe, an deinem Hauseingang, wo auch immer, deinem Wohnungseingang, dieses Blut war für sie die Bewahrung. Wir brauchen das Blut Jesu Christi. Und weißt du, der Teufel hat das verstanden, den Christen das Blut wegzunehmen. Der ist ein Blutsauger. Der hat verstanden, das Kreuz den Christen wegzunehmen. Der Teufel hat verstanden, den Christen den Namen Jesus wegzunehmen. Was willst du mit einem blutleeren Evangelium? Das Blut des Lammes. Bis am Schluss in der Bibel, bis in der Offenbarung finden wir immer wieder gereinigt, gewaschen, ans Ziel angekommen, durch das Blut des Lammes. So dieses Blut, dem verdanken wir unsere ganze Bewahrung. Auch heute noch, bis heute. Das Blut Jesu spricht heute noch, hat heute noch Macht. Wo du auch hingehst. Und das hat sich nicht geändert, bis heute nicht. Immer noch ist es das Blut, das uns bewahrt und wir müssen nur in Anspruch nehmen. Aber die meisten Christen nehmen das nicht. Wenn ich aus dem Haus gehe, das Erste, was ich sage, lieber Heiland, bedeck mich mit deinem teuren Blut. Bedeck mich. Ich lasse mich von Gottes Blut bedecken. Und dann ist es egal, ob mir einer reinfährt oder nicht. Ich lasse mich von dem Blut Jesu Christi bedecken. Ich weiß, der Schutz Gottes ist es. Und es kann nichts mir passieren, als das, was Gott zulässt und will, das passiert. Und das hat alles einen Zweck, warum, was dies und jenes passiert. Damit wir aufwachen. Manchmal so Schuss vom Buck. Das Blut des Lammes, es ist das Werk Jesu, das, was er getan hat. Und Jesus sagt, dieser Kelch, wir werden ein paar Minuten das Abendmahl feiern, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wurde. Es ist vergossen, es ist da. Und nehmt das zu meinem Gedächtnis, das Abendmahl. Zu meinem Gedächtnis. Denkt, was ich für euch auf Golgatha getan habe. Das ist sich wieder neu unter dem Kreuz sich stellen. Neu sich unter Jesus stellen. Neu unter dem Schutz Gottes sich bringen. Beim Abendmahl stelle ich mich bewusst unter dem Blut Jesu. Ganz bewusst. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Weißt du, wenn du das Blut Jesu über dein Leben hast, dann hast du nichts mehr zu befürchten. Kein anderer Christ, kein falscher Prophet oder sonst noch was. Oder Offenbarung 12, Vers 11. Weißt du, der Herr streitet für dich. Wenn das Blut Jesu Christi in deinem Leben ist, wie auch immer, dann streitet der Herr für dich, weil der Herr wird es nicht zulassen, dass er beleidigt, gekränkt wird. Und im Blut ist das Leben. Auch im Blut Jesu Christi. Da musst du nicht nach Golgatha gehen und ein Kreuz suchen und dann wie Birkenwasser abzapfen und sagen, das muss in meinen Becher fließen. Nein, das musst du nicht machen. Hier im Glauben, es ist ein Akt des Glaubens. Und hier Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben den Bösen überwunden durch das Lammes Blut. Und das steht, bevor der Antichrist kommt. Antichrist kommt nachher in Kapitel 12 und 14. Aber Kapitel 12, sie haben überwunden durch das Lammes Blut. Weißt du, du musst vorher überwinden, bevor das alles kommt. Das Blut, das ist eine ständige Vergebung. Muss ständig in Anspruch genommen werden. Das Blut Jesu Christi schützt dich. Und jetzt pass auf. Schützt dich vor Dämonen. Wenn der Teufel zu dir kommt und sieht das Blut, Angst, verstehst? Und der weicht zurück. Das ist, wie man die Teufel und die unreinen Geister vertreibt. Das Blut Jesu Christi muss in dir sein. Dann meiden sie dich. Das Blut Jesu Christi. Als ich in Norwegen war, weißt du, Norwegen ist furchtbar. Ich würde im Sommer niemand raten, nach Norwegen zu fahren, obwohl das Land sehr schön ist. Weißt du, da gibt es diese Stechmücken und die sind so Biester. Ich bin sogar mit Wollhandschuhen durch die Gegend gelaufen, im Sommer, Hochsommer. Und weißt du, die stechen durch die Hose, die wissen ganz genau, wo sie Blut abzapfen können. Und ich konnte nicht rauskriegen, ich habe zu Hause hier schon Vitamin B gegessen und was weiß ich, alle möglichen Mückenmittel mitgenommen für unterwegs. Nichts hat funktioniert. Dann auf den Lafoten sehe ich die Fischer, die gehen mit kurzärmlich kurze Hosen. Denke ich, das gibt's doch nicht. Und die werden nicht gestochen. Und die fressen mich bald auf, diese Mücken. Dann habe ich gefragt, was macht ihr? Wir nehmen Imprägnieröl, da wo man die ganzen Latten imprägniert und so weiter. Und wir reiben uns ein bisschen an und die Hände und das reicht, wir stinken zwar ein bisschen. Aber wir reiben uns ein bisschen an. Und die Mücken, und ich habe das tatsächlich auch gekauft und bin besorgt. Und dann sind die Mücken eingeflogen, die kamen nicht einmal bis zur Hand, die haben gerochen, dann sind die Rakete hochgeschossen. Das Blut des Lammes reinigt uns. Schützt uns. Verstehst du? Das schützt uns. Das Blut des Lammes. vor falschen Religionen. Da kommen sie an, wollen dich abwerben. Und du strahlst und sagst, lasst uns beten. Und die Jehovas Zeugen rennen durch die raus und vergessen zuzumachen. Ja, das Blut des Lammes schützt dich vor Okkultismus. Vor diesen ganzen religiösen Spinnereien. Weißt du, die Leute werden so versaut und verdorben. Wenn du nicht aufpasst, werden sie verführt. Das sind sogar Gläubige. Das klingt ja biblisch, das klingt ja christlich. Das klingt ja göttlich. Die lesen auch aus der Bibel. Der Teufel liest aus der Bibel, der kann die Bibel auswendig. Aber wenn du das Blut in deinem über dein Leben hast, weißt du, da kommen sie, und dann sind sie gleich weg. Diese ganzen Spiritisten und Okkultisten. Weißt du, das Blut Jesu schützt dich vor verdorbenen Menschen. Die wollen mit dir nichts zu tun. Du bist ihnen komisch. Die sind auf dich allergisch. Verstehst? Ich sag dir ein Geheimnis. Das Blut des Lammes ist, was uns schützt und bewahrt und uns ans Ziel bringt. Das Blut des Lammes. Der Teufel möchte dir das wegnehmen. Lass dir das nicht nehmen. Behalte das Blut Jesu Christi. Preis es. Komm zum Abendmahl. Es ist eine Sünde, nicht zum Abendmahl zu gehen. Weißt du, ja, bei mir ist etwas da, was bei mir nicht in Ordnung ist. Du solltest eines wissen. Du solltest das Blut Jesu in deinem Leben haben und du, ich brauche das. Das ist, was ich benötige. Christen sollten zum Abendmahl gehen und von wegen sich ausschließen lassen. Und wenn, weißt du, es geht nicht, was du zwischen anderen hast, sondern was hast du zwischen Gott. Und wenn du mit Gott in Ordnung bist, kannst du Tag und Nacht Abendmahl nehmen. Du musst nicht. Manche Orthodoxe, die fasten zuerst mal und klären sich mal ab und so weiter. Darf ich, kann ich und so weiter, soll ich? Nein, du darfst. Der Teufel wird dich von der Gnade Gottes, vom Schutz Gottes wegnehmen, dich vor dem Blut Jesu dir das Blut Jesu vorenthalten, damit der Würgeengel zu dir einkehrt und dir den Hals umdreht. Weißt du, aber wo das Blut gesehen wurde in der Familie der Israeliten, da musste er einen großen Bogen machen und er ging zu den Ägyptern. Weißt du, Gott hat uns eine wunderbare Waffe gegeben im Blut Jesu Christi, dem Teufel zum Trotz. Ich möchte, dass du das begreifst, für dich persönlich, das ist deine private Sache, was du machst. Weißt du, die Dämonen akzeptieren das. Bloß manche Christen haben keine Ahnung davon, weil sie im Mangel an Erkenntnis haben, weil es ihnen das Licht nicht aufgegangen ist. Und die werden alle, und ich sage jetzt, die das Blut Jesu Christi nicht akzeptieren, nicht in ihrem Leben einsetzen, nicht gebrauchen, die werden eines Tages beim Standesamt so einen Stempel auf die Stirn kriegen oder ein Schiff wird eingepflanzt. Und ich sage dir eines, selbst wenn dir ein Schiff eingepflanzt wird, du musst gar keine Angst haben, das wirkt nicht. Der Scanner kann nicht lesen. Das wird alles vernebelt und wird nicht funktionieren. Dann werden sie wieder dir rausoperieren müssen und suchen, wo der verschwunden ist. Ich habe schon Sachen erlebt, weißt du, wenn der Herr arbeitet, plötzlich löst sich irgendwo und ist in der Toilette abgespült. Verstehst du? Du musst dir keine Sorgen machen. Der Teufel regiert nur durch Angst. Ich kriege einen Chip. Von wegen. Gottes Kraft ist Stärke. Wenn sie was Tödliches trinken, was Tödliches essen oder was Tödliches geimpft werden, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich stehe gerade, können mich mal später anzeigen, wenn das passiert. Ja, das Blut des Lammes reinigt uns und macht uns frei, auch von diesen ganzen technischen Dingen. Wir dürfen bewusst uns an das Blut Jesu Christi stellen und das Blut in uns aufnehmen. Und wenn du von innen her, ja, das scheidet es aus. Wie ist es, wenn du einen Stachel im Finger hast? Verstehst du, das kommt mit der Zeit selber raus. Das pullt sich selber raus. Glaub mir das. Keine Angst. In der Welt habt ihr Angst. Das Blut des Herrn Jesus Christus macht den Feind unser Leben unmöglich. Dem Feind unser Leben unmöglich. Der kann mit dir nichts anstellen. Weißt du, wenn der Herr in deinem Haus wohnt und der Herr Jesus in dir eingezogen ist, dann kann der Teufel wütend draußen schimpfen und fluchen, so viel er will. Skandalieren. Das Blut in unserem Haus, in unserem Leben, in meinem Körper. Am Schluss bin ich ganz so durchblutet von der Liebe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Das Blut schützt meinen ganzen hinfälligen Leib. Das Blut Jesu Christi bewahrt mich. Ich spreche von der Bewahrung. Schützt mich vor allen negativen Mächten. Ja, die Strahlung. Leute haben Angst vor Handystrahlung. Oh, weißt du, da ist eine Sendeanlage in der Nähe. Die haben Angst vor der Strahlung. Ich habe keine Angst vor der Strahlung. Ich habe keine Angst vor Röntgenstrahlen. Verstehst du, du bekommst manchmal mehr Röntgenstrahlen im Natürlichen, also denkst, da stehst du von der Natur, aber wir müssen keine Angst haben, du wirst bald sterben oder die Knochen werden zerfallen. Nein, sicher in Jesu Armen. Und wenn ich sterben muss, sterbe ich, aber ich habe keine Angst vor dem Sterben. Du lebst immer noch, Schwester. Du lebst immer noch. Du, ja, siehst du es? Und du bist gesund. Und es geht wieder vorwärts, verstehst du? Die ganzen Strahlungen und Bestrahlungen und Umstrahlungen. Ja, wir müssen die Sicherheit, in die Sicherheit Gottes hineinkommen. Sicher in Jesu Armen. Unser Leben muss nach den Anweisungen Gottes gerichtet werden. Und wenn der Herr sagt Nein, dann Nein. Wenn der Herr sagt Ja, und dann gehst du, dann springst rein. Verstehst? Wir müssen auf den Herrn hören. Und das ist für die meisten sehr schwer. Das, was du brauchst in deinem persönlichen Leben, steht nicht in der Bibel. Zwar sehr vieles steht drin, aber wir müssen individuell von Gott geleitet und geführt werden. Durch Träume, Visionen, durch Predigten oder Impulse, durch Rhema-Worte. Und dann liest du nach und verhält sich das so? Ist das wirklich so, was er da gesagt hat? Das Buch ist nur dazu Bestätigung, dass es so ist. Mehr nicht. Das ist nicht unser Papst. Er steht unfehlbar. Für viele Protestanten ist die Bibel ihr Papst. Steht in der Bibel. Nein, ich tue viele Sachen, die nicht in der Bibel drinstehen, weil Gott es mir gezeigt hat. Das darfst du essen und das darfst du nicht essen. Aber in der Bibel war es vielleicht verboten, das zu essen. Wir leben in einer anderen Zeit, einer anderen Situation. Ich werde nie vergessen, zu mir kam hier ein lieber Bruder, einige kennen ihn vielleicht, ich weiß es nicht, der hat Bibeln geschmuggelt nach dem Osten. Und dieser Bruder war ein frommer, richtig, richtig guter, lieber, netter Bruder. Und der hat Bibeln geschmuggelt, ins Koffer getragen und da kommt Kontrolle im Zug. Und er wusste, jetzt bin ich geliefert. Dann fragte er den Polizisten oder den Zöllner, könnten Sie mir Zigaretten geben? Eine Zigarette, ich möchte rauchen. Aber der hat in seinem Leben noch nie geraucht. Und er raucht. Und dann hat der Polizist gar nicht seinen Koffer kontrolliert. Der sagt also, Christen, das ist kein Christ. Der raucht. Der raucht. Verstehst du? Und es sind vorbeigegangen. Und er sagt mir, ich musste kotzen. Aber der Heilige Geist hat zu mir gesagt, rauche, bitte ihn um eine Zigarette. Und er war so freundlich, er hat sogar noch das Feuer gegeben. Wir brauchen, liebe Leute, die Leitung des Heiligen Geistes. Das ist, was uns schützt und bewahrt. Nicht einfach drauf losfahren ins Blaue. Wir müssen zuerst die göttlichen Nachrichten hören. Ist die Straße frei? Von Gott bewahrt. Weißt du, weiter. Leg dein Leben in die Hand Gottes. Ganz bewusst. Morgens, wenn du aufwachst. Abends, wenn du ins Bett gehst. Du weißt gar nicht einmal, ob du morgens wieder aufwachst. Verstehst du? Die meisten Leute sind im Bett nachts gestorben. Meistens gegen 3-4 Uhr. Ja, in aller Liebe. Deshalb, wir müssen unser Leben in der Hand Gottes legen, von morgens früh bis abends spät. Und dann brauchst du nichts zu verstehen, groß, wie was kommt und was passiert. Du bist geborgen in Gott. Egal was kommt. Wenn du in der Hand Gottes bist, darfst du ganz ruhig ruhen und schlafen. Dann wirst du auch keine Albträume haben. Seine Anwesenheit in deinem Leben gibt dir Halt und Sicherheit. Seine Anwesenheit. Deshalb bleibet in mir. Das ist, was dich schützt. Das ist diese Lebensversicherung, Ewigkeitsversicherung. Das, was dich weiterbringt, bleibet in mir. Gott will seine schützende Hand über dein Leben halten. Immer. Ich habe da so ein schönes Bild hier. Weißt du, wie Engel ein Kind über die Brücke führen. Verstehst du? Unten ist reißendes Wasser, aber das Kind wird geführt vom Engel. Und Gott will seine Engel senden und dich bewahren. In der Endzeit, wir werden viel mehr Engeldienste bekommen und erleben, als es je gegeben hat. In der ganzen Kirchengeschichte oder in der ganzen Menschheitsgeschichte. Denn so viele Menschen wie heute leben, haben es noch nie gelebt und gegeben. Und gerade hier passieren große Dinge. Gott wird die Seinen bewahren. Voll Gottes, Kinder Gottes heute, echte, wahre Gläubige, die stehen unter der Schirmherrschaft Gottes. Psalm 91, unter der Schirmherrschaft des Allmächtigen, so wie einst Israeliten. Weißt du, Gott hat für die Israeliten gesorgt. Lies mal den Zug durch das zweite Buch Mose, Exodus. Weißt du, die waren vom ersten Augenblick, als sie aus der Ägypten auszogen, bis sie in das gelobte Land kamen, waren sie ständig unter der Obhut Gottes, unter der Schirmherrschaft Gottes. Nachts war die Feuersäule, tagsüber war es die Wolkensäule, das war schön kühl, Weiß so befeuchtet, da konnten sie richtig atmen, haben nicht geschwitzt, die Kleider wurden nicht zerrissen, sie waren unter dem Schutz Gottes. Und nachts, wenn es eiskalt ist, in der Wüste ist nachts eiskalt. Ich habe mal ein paar Nächte mal in der Wüste übernachtet. Ich weiß, da platzen sogar die Steine durch diese extrem heiß und kalt. Da ist eiskalt. Und da war die Feuersäule, die hat eine wunderbare Wärme ausgestrahlt. Ein ganzer Vulkan ist mit den Kindern Israel mitgegangen. Fantastisch. Und genau das ist Gott hat bewahrt. Und solange die Wolkensäule bei den Israeliten war, hat sich kein Amalek getraut, Israel anzugreifen. Niemand. Weißt du? Und die haben Feinde gehabt. Die haben Widersacher gehabt. Weißt du, die Israeliten haben so viele Schwierigkeiten gehabt, aber Gott war bei ihnen. Die Israeliten waren in Gefahr. In schrecklicher Gefahr sogar, ihr Lieben. Das kannst du gar nicht vorstellen. Die ganze Sinai-Region ist ja menschenfeindlich. Nicht mal ein Vogel fliegt da durch. Und da sollen jetzt ein paar Millionen Leute überleben. 5. Mose 8, Vers 15. Weißt du, vor ihnen lag eine beängstigende Reise, als sie dort losmarschierten. Und da heißt es, durch die große, furchteinflößende Wildnis mit giftigen Schlangen und Skorpionen, feindliche Völker und so weiter, die haben auf sie nur gelauert, bis sie ausgeraubt werden konnten. Denn die haben so viel Gold mitgeschleppt, weißt du, von den Ägyptern. Weißt du, muss ich überlegen. Denk mal, was alles passiert. Weißt du, die werden ausgeraubt worden. Aber der Herr hat sie beschützt. Die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, die Schirmherrschaft des Herrn. Weißt du, und Gott bringt sie durch. Und ich sagte eines, Gott hat sie in der Lage gebracht, dass sie diese Skorpionen und Schlangen und feindliche Völker erlebten. Gott hat sie rausgeführt, gerade extra diese Strecke geführt. Warum auch immer. Ich habe meine Gedanken darüber, aber ist egal. Und auch die Situation, in die wir hineinkommen, in diese Endzeit, weißt du, hätte es auch in ganz anderer Zeit geboren werden können, auf einem ganz anderen Stück Erde, vielleicht in Neuseeland. Das wäre auch schön, verstehst du? Nein, aber du bist in Deutschland geboren. Du bist zu einer Zeit geboren, wo Turbulenzen, wo rauf und abwärts geht, Kriegs- und Kriegsgeschrei, Seuchen und Pestilenz, alles was so ist. Du bist in der Endzeit geboren. Du kannst nichts dafür. Aber der Herr sagt, ich will euch durchbringen. Das ist die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Er wollte den Israeliten zeigen, ich kann euch reinbringen und ich kann euch durchbringen und ich kann wieder rausbringen. Das bin ich. 2. Mose 19, Vers 4, sagt der Herr. Ihr habt gesehen, Leute, vertraut mir. Und wir sollen auch die Bibel lesen. Ihr habt es gesehen. Schaut euch diese biblischen Geschichten an, diese fantastischen Bilder über Israel. Steht nicht unnötig und umsonst in der Bibel, gleich am Anfang, dass du weißt, was auf dich wartet, was alles kommt. Da heißt es, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Und dass ich euch, ihr Israeliten, ihr Hirtenvolk, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht. Ich habe euch auf Adlersflügel getragen und euch zu mir gebracht. All das, was passiert, es geschieht nur, damit du zu Gott kommst. Das ist die ganze Bewahrung. Damit du schneller zum Heiland kommst. Damit du schneller den Heiland erlebst. Weißt du, diese Adlermutter, das ist ein ganz liebes Tierchen. Weißt du, wenn die Hitze da ist, dann breitet sie die Flügel über diesen Nesthocker aus, verstehst du, und bringt den Schutz vor der Hitze. Oder wenn der Sturm tobt, dieser hilflose Junge wird bewahrt vor dem Sturm. Das sind die Flügel. Auf Adlersflügel habe ich dich getragen und dich zu mir gebracht. Zu mir. Denk drüber nach. Auf Adlersflügel. Der Herr will dich abschirmen, dich in Schutz bringen, weißt, und von den Räubern bewahren. Dieser Adler beschützt. Und solange Gott über uns ist, ihr Lieben, und wir unter Gott sind, brauchen wir nichts zu befürchten. Halleluja. Nichts, gar nichts. Gott schützt seine Kinder. Er hat eine unbezwingbare Macht. Psalm 46, Vers 1. Dieser Psalmist sagt, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe in den Bedrängnissen, die uns getroffen haben. Gott ist eine Hilfe. Und ich sage dir, die Bedrängnisse der Endzeit, du musst nicht Angst haben und gleich in die Hosen machen. Verstehst? Entschuldigung. Aber ich will dir die Mut machen, stirb tapfer, verlier nicht dein Herz. Ich will eine Hilfe für dich sein in Bedrängnissen, dass du sie leicht findest, dass du diese Hilfe spielend findest. Herr, Halleluja, hilf mir. Dass du in Schwierigkeiten den Herrn leicht findest, rufe den Herrn an, wo du bist. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen vor vor einer Weile, das hat mich so fasziniert, da ist eine gläubige Mutter, der Junge haut ab von zu Hause, geht zur See und arbeitet so als Bootsschiffsjunge und muss natürlich die ganze Drecksarbeit machen. Und ist oben da am Masten, muss was reparieren. Und die Mutter hat gesagt, wenn, Junge, wenn du in Schwierigkeiten bist, rufe den Herrn an. Nur den Namen des Herrn, der Herr wird dir helfen. Der hat die Bibel ins Meer geworfen, wollte mit der Bibel nichts zu tun haben. Was die Mutter mitgegeben hat, liest, das ist das Wort Gottes. Nein, und dann kommt ein Sturm. Verstehst du? Und er sitzt oben am Korb, weißt du, kommt ein Sturm und rutscht irgendwie aus und fällt runter. Dann sagt er nur, Herr! Und schon hat er am Seil sich gepackt und sagte, zum ersten Mal, dann habe ich eine Bibel mir selber gekauft, mir eine Bibel besorgt. Jetzt wusste ich, das funktioniert. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Herr! Der konnte gar nicht mehr Herr Jesus sagen oder was. Und dann hat er einfach geschnappt. Und er ist nicht ins über Bord gegangen. Schon wieder ein Matrose über Bord. Nein. Gott gab uns so viele Bilder, wie er uns beschützt. In der Bibel haben wir ein Bild, ist das Bild des Hirten. Der Herr ist unser Hirte. Psalm 23, einer der schönsten Worte Gottes überhaupt. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, der Herr schützt seine Schafe. Er ist der Hirte, er beschützt seine Kinder. Und wir sind seine Schäfchen. Jeder Einzelne. Es gibt ein schönes Kinderlied, meine Kinder haben es gerne gesungen, weil ich Jesus Schäflein bin. Verstehst du? Weil ich Jesus Schäflein, da kann kommen der Löwe brüllen, da kann der Hölle toben. Ich bin ein Schäflein Jesu. Der Herr wacht mich über mich. Psalm 23 oder Psalm 103, 100 und so weiter. Wir sind ein Volk und wir sind Schafe seiner Weide, wir sind sein Volk. Und kaum ein Tierchen ist so hilflos, so ohnmächtig wie so ein blödes Schaf. Verstehst du? Verläuft sich, weiß nicht mehr, wo es zu Hause ist und so weiter. Einfach findet nicht mehr. Dieses Hausschaf ist am schlimmsten. Verstehst du? So, ja, wo bin ich jetzt? Was ist mit mir los? In biblischer Zeit brauchten die Hirten viel Mut und gaben dem Schaf Mut und so weiter. Und sie hatten Mut. Da waren Löwen, lesen wir, Wölfe gab es da und Bären gab es da. Liste Geschichten von David. Da kamen die Diebe, die haben dann die Schafe noch geklaut. Weißt du? Und der Herr wacht, dass dich niemand klaut, dass dich niemand betrügt, dass dich niemand kneift und beißt. Dieser Löwe, dieser Bär, dieser Wolf. Lies mal 1. Samuel 17, Vers 34 und Johannes 10. Das sind die ganzen Geschichten von dem guten Hirten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Und sie folgen keinem Mietling, keinem Fremden. Sie kennen meine Stimme. Das ist so wichtig, dass du die Stimme Jesu kennst. Johannes 10. Er wacht über seine Herde, über seine Gemeinde. Und der Herr Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. In Johannes, Jesaja 40, Vers 11, ich möchte dir Mut machen, dass du sagst, ich bin sicher in Jesu Armen. Egal, was die mit mir machen, egal, was die Terroristen machen, egal, was die Politiker machen, egal, was die bösen Buben machen, egal, was die ganzen Geschäftsleute mit mir machen und so weiter, wie sie mich über den Tisch ziehen, ist vollkommen alles egal. Ich bin in Gott geborgen. Ich bin in Gott geborgen. Hier, Jesaja 40, Vers 11. Wie ein Hirt wird er über seine eigene Herde wachen und hüten. Und mit seinem Arm wird er die Lämmer zusammenbringen. Und das Schöne dabei ist, an seinem Busen drücken. Verstehst du? Und dann kommt das Schäfchen raus und sagt, ich bin sicher an Jesu Brust. Sicher an seiner Seite. Werde, lass dich vom Heiland bedienen. Lass dich vom Heiland einfangen. Lass dich vom Heiland beschützen. Lass dich... Weißt du, er wird dich an seinem Busen drücken. Steht in der Bibel so. Gottes Versprechen ist, dass er uns beschützen will. Und dieser Schutz ist an eine Bedingung oder einigen Bedingungen immer geknüpft. Weißt du, wir dürfen nicht glauben, er versichert mir und garantiert mir, also es ist idiotensicher. Es ist idiotensicher, aber du musst auch etwas tun. Du musst etwas tun. Sprüche Kapitel 18, Vers 10. Da wird erklärt, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Name des Herrn, ich habe über das Blut vorhin gesprochen, der Teufel will uns das Blut wegnehmen. Aber der Name des Herrn, auch das möchte er uns stehlen, aber der Name des Herrn ist ein starker Turm und der Gerechte läuft hinein und wird beschützt in diesem Turm. Weißt du, der Gerechte, der rennt in den Turm, der weiß, darauf, da kommt kein Bär, kein Löwe und niemand mehr. Der Name des Herrn, es ist so wichtig, dass du den Namen des Herrn kennst. Nicht nur Jesus. Das ist Magie, Zauberei. Weißt du, viele gebrauchen den Namen Jesu als wie eine Zauberformel. Und das ist gar nicht. Du musst den Herrn Jesus kennen. Und der Name des Herrn wird ihm eine Zuflucht sein. Der Gerechte flieht dorthin, bringt sich in Sicherheit. Und der weiß, hier wohnt Jesus. Hier ist Jesus zu Hause. Hier ist sein Haus, hier ist seine Stätte. Das Entscheidende ist, dass du den Namensträger kennst. Nicht nur den Namen kennst, sondern den Namensträger kennst. Dass du ihm vertraust. Und dass du nach seinen Normen lebst. Nach seiner Art, dass du so lebst. In dem Namen des Herrn. Schnell zu Jesus fliehen. Egal wo. Jesus ist wie ein Turm. Sein Werk, seine Erlösung. Wir müssen dahin fliehen und sagen, Herr, danke, danke, danke. Ich bin bei dir sicher. Wir müssen lernen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Gott hat den Seinen eine Bewahrung vorbereitet. Jeder wird bewahrt. Da ist der Hirte da, da ist dieser Turm da. Fliehe zu Jesus, steig schnell auf die Treppen hoch. Und bleib auf dieser Ebene, wo der Herr ist. Bedingung ist, wenn du von Gott bewahrt werden möchtest, dass du treu bist. Treue. Treue. Dass du treu bist. Dass du zu ihm hältst. Dass du in ihm bleibst. Das sind drei Bedingungen, die mir groß geworden sind. Treu zu dem Herrn. Er hat es in der Vergangenheit bewiesen. Schau die Geschichte Israels an. Durch so viele Beispiele. Mit starker Hand hat er die mächtigen Feinde in Schach gehalten. Sie mit Blindheit geschlagen. Oder da kam etwas, das sind sie wieder abgezogen. Denk nur an Hiskia. Verstehst? In großer Bedrängnis. Da spottet dieser Assyrer da und sagt, den anderen haben ihre Götter nicht geholfen, wird dein Gott auch nicht helfen. Und dann geht er und legt diesen Brief vor dem Herrn hin. Und der Herr streitet. Der Engel des Herrn schlägt durch seinen Spaziergang 183.000 Tote. Verstehst du, die ganze amerikanische Armee, die im Irak mal war, ist erledigt. Du musst vorstellen, wie mächtig. Ein Engel ging durch, egal was es ist, über Nacht. Und er zog ab mit Schmach und Schande, dieser Spötter. Ich sage, Gott wende dein Schicksal. Du musst da nicht groß kämpfen. Geschwister, wir sind nicht mehr da zu kämpfen, sondern wir sind da, um den Sieg Jesu zu genießen. Einfach, Herr, du hast alles für mich getan. Schau die Geschichte an. Gott hat nicht nur Israel beschützt, als Volk, als Ganze, sondern so viele Einzelpersonen. Und die haben genau das Gleiche getan. Einzelpersonen. Nicht nur, dass die Masse beschützt wird. Nein, denken die drei Männer im Feuerofen. Wir werden nicht unsere Knie beugen von diesem Standbild, Nebukadnezar. Das ist genau das Gleiche. Weißt du, den Antichristen, den Teufel gab es schon immer. Fall nieder, nimm das Mahlzeichen an, den falschen Propheten. Vergiss den ganzen Hokuspokus. Das gab es schon immer. Was Gott sucht, sind standhafte Menschen, die nicht in die Knie gehen, die sich nicht einmal beugen und die nicht einmal dieses Standbild küssen oder Parfüm verstreuen oder was sonst auch. Oder ein Liedchen singen, die Nationalhymne anstimmen. Ja, diese drei Männer, die waren standhaft. Und dann lesen wir in Daniel Kapitel 3, Vers 15, wer ist der Gott, der euch aus meinen Händen befreien kann? Wer ist es? Lasst doch die schwätzen. Lasst doch die dummen, blöden Menschen reden. Lasst nur Nebukadnezar sein. Weißt du, ein mächtiger Herrscher, wer kann euch aus meiner Hand entreißen und befreien? Die drei jungen Männer. Der Mann sagt, wenn Gott, und das ist wichtig, dass du das weißt. Weißt du, manche Christen sind fanatisch. Der Herr wird mich durchbringen. Der Herr wird mir helfen. Der Herr wird mich heilen. Der Herr wird mir beistehen. Blödsinn. Hör, was diese drei Jungs gesagt haben. Die Jungs waren nicht leichtsinnig. Die wussten, der Ofen ist jetzt siebenmal heißer. Die drehen da auf und blasen. Die drei Jungen hatten volles Vertrauen in die Macht Gottes. Er wird sie beschützen. Aber sie setzen nicht voraus, dass Gott das tun würde. Geschwister, so wichtig. Gott kann heilen, aber wir müssen nicht voraussetzen, dass er mich heilt oder dich heilt oder irgendjemand von uns. Verstehst? Hör mal, was die drei Jungs sagen. Daniel Kapitel 3, Vers 17. Sie erwiderten, wenn es sein soll, so kann uns unser Gott auch vor deinem Feuer befreien, wenn Gott es will. Wenn Gott es will. Wenn es um die Sache Gottes geht. Verstehst du, wenn Gott will. Dieser Feuerofen, der war so heiß, aber Gott beschützte. Und dann hinterher mussten sie sagen, Daniel Kapitel 3, Vers 29, kein anderer Gott kann das tun, was dieser Gott getan hat. Kein anderer Gott. Die Leute werden es merken. Gott bringt durch. Aber der muss nicht. Der ist nicht verpflichtet.
Und Geschwister, wir müssen keine Extremisten sein, auch als Pfingstler, als Menschen, die an Heilung glauben. Ich glaube an die totale Heilung, ich glaube an die Wiederherstellung. Aber es muss nicht unbedingt sein, es kann auch ganz anders die Sache ausgehen. Wichtig ist, wir halten uns an Gott fest. Guck mal, deine liebe Frau ist heimgegangen und so weiter. Aber sie hat sich Gott ergeben und ist treu dem Herrn gefolgt. Und einfach, ich weiß noch, als ich mit ihr betete, ich hielt sie an ihrer Hand fest und habe gesagt, wir legen dich jetzt in die Hand Gottes. Und der Wille Gottes geschehe. Verstehst? Und der Wille Gottes geschieht. Und ich sage, sie hat den Kampf schon erfochten. Uns ist noch das natürlich schwierig. Aber Gott kann. Gott kann. Der eine wird angenommen und der andere wird liegen gelassen. Gott kann's. Es liegt alles in Gottes Hand. Und ich kann nicht Gott kommandieren. Hier in Berlin gibt es einen Pastor, der sagt, du musst Gott befehlen. Du, ich kann Gott nicht befehlen. Er befiehlt mir. Er hat über mein Leben Kontrolle. So, kein anderer Gott kann das beschützen und das bewahren, was er getan hat hier bei euch, bei Sadrach, Mesach und Abednego. Wie beschützt uns Gott? Ich will noch schnell ein paar Gedanken weitergeben, das ist mir so wichtig, weil wir so viele Dummheiten manchmal tun und begehen, weil wir den Schutz Gottes suchen und doch nicht bekommen. Oder Gott will uns beschützen, aber wir lassen uns nicht beschützen. Auch das gehört dazu. So, Gott beschützt uns in der großen Drangsal, indem er uns Weisheit gibt. Weisheit, klug macht. Und Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten durch die Wölfe. Durch ein ganzes Rudel von Wölfe. Geht hin, seid klug und ohne falsch. Wir brauchen Weisheit, Geschwister. Was wir sagen, wie wir uns verhalten und wie wir auf die Schafe, auf die Wölfe reagieren. Verstehst? Dann laufen schon die Wölfe, wenn du kühn und mutig auftrittst. Nicht erschrecken. Ja. Zähne zeigen. Verstehst du? Die Lippen hochziehen. Und so weiter. Und da rennt der Wolf schon. Da denkt, Mensch, das ist ein Biest. Das ist ein Biest. Weißt, wir müssen mutig sein. Weisheit. Weißt du, nicht tollpatschig. So viele Leute schaufeln ihr eigenes Grab mit dummen Phrasen, brummen Reden, dass sie alles ausplaudern, was sie wissen, wenn sie können und so weiter. Weißt du, Jesus schickt uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug. Er macht uns immun gegen die ganze Herrschaft des Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Wir müssen klug sein, unser Verstand gebrauchen. Und jetzt halte ich noch fest. Beschützt. Weißt du, wir beten, komm bald, Herr Jesus, Maranatha, Entrückung, Heiland, komm, ich möchte schnell in den Himmel gehen. Zu spät. Sowas gibt's nicht. Sowas gibt's nicht. Weißt du, was Jesus im hohen priesterlichen Gebet spricht? Und Johannes 17, Vater, nimm sie nicht aus der Welt. Nimm sie nicht aus der Welt. Hörst du? Entrücke sie nicht, schnapp sie nicht weg. Sondern bewahre sie in der Welt. Und dann im Matthäus-Evangelium, da heißt es einmal, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Da werden die Leute weggeschnappt, wo du gestorben bist, aufgegeben hast. Wo das Aas ist, da gibt es Entrückung. Aber hier, Vater, nimm sie nicht aus der Welt, bewahre sie in der Welt. Der Teufel will uns Christen ausrotten. Und ich sage, der Teufel will uns verbieten zu predigen. Der will uns verbieten an Betung Gottes. Das war Daniel schon damals so. Nicht zu niemandem mehr beten, als nur noch zum Kaiser. Das ist alles politisch mit Gesetzen belegt und Gerichtsvollzieher. Der Teufel will uns verbieten, zu singen. Der Teufel will uns verbieten, in Sprachen zu beten. Das ist Gespräch mit dem ausländischen Geheimdienst. Das ist, der Teufel will uns verbieten, zu glauben, zu hoffen, zu erwarten. Er möchte uns alles verbieten, zu missionieren. Der Teufel will das verbieten. Aber du musst klug sein und ohne falsch. Wirf die Perlen nicht vor die Säue. Das ist ganz arg wichtig. Wie bewahrt uns Gott? Weißt du, der Teufel will uns verbieten, in dem Namen Jesus zu reden. Das hat er schon bei den Juden damals probiert, bei den Aposteln. Und ihr dürft über Moses predigen, über Krankenheilung predigen, ihr dürft über alles predigen. Nur nicht im Namen Jesus. Aber was machen unsere Brüder? Die beten. Und plötzlich kommt die Salbung, die Wände wackeln und plötzlich kommt der Heilige Geist. Und dann stehen sie wieder auf dem Marktplatz. Die lassen sich nicht unterkriegen. Weißt du, die Ich sage, es kommt. Der Teufel will uns verbieten, im Namen Jesu zu predigen, zu reden, den Namen Jesus auszusprechen, zu schreiben, wegen die armen Moslems, wegen der armen Juden, die werden gekränkt, die werden verletzt in ihrer Ehre und so weiter. So wie man jetzt die Kreuze von der Wand abholt, abnimmt, so nur wegen den Juden und den Moslems, sonst werden die verrückt. Ja, du siehst, die werden das tun. Der Name Jesus. Der Jesus, weißt du, die werden diskriminiert, die werden beleidigt in ihren Gefühlen. Das wahre Volk Gottes bleibt standhaft, wie die drei hebräischen Jungs. Gott beschirmt uns. Halleluja. Und Kraft liegt in Jesu Namen. Und zwar, wenn dein Leben dahinter steht, wenn du das mit deinem Leben unterschreiben kannst. Gott beschirmt uns, wie der Adler seine Flügel ausbreitet, so breitet der Herr seine Flügel über uns. Wir müssen vor den Gerichten Gottes uns nicht fürchten. Geschwister, die Gerichte werden kommen, aber wir müssen uns nicht vor den Gerichten Gottes fürchten. Das alles kommt. Lukas 21 und Matthäus 24. Was da kommt, das ist alles nur für die Ungläubigen. Die Gerichte Gottes kommen für die Ungläubigen. Aber der Gläubige, der wird durchgetragen. Oder der wird im letzten Moment weggeschnappt. Die Zeit wird verkürzt, plötzlich bist du weg. Verstehst du, das ist, was passiert. Die Gerichte kommen wegen Ungläubigen. Ein Teil der Gerichte werden die Kinder Gottes durchmachen, da bin ich überzeugt. Weißt du, wir sehen auch das bei Ägypten, die ersten drei, vier Plagen, das mussten die Israeliten auch mitmachen. Aber dann hat Gott einen Unterschied gemacht zwischen Ägypten und Israel. Und Gott wird in der Endphase, in dem letzten Abschnitt, einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Das wird ein Unterschied sein. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Halleluja. Im Angesicht deiner Schwierigkeiten, deiner Probleme, deiner Krankheit, deiner Nöte, da versorgt dich der Herr. Weißt du, da hat er so Leckerles da für dich in solchen Zeiten. Ja, das hilft dir. Ich glaube an die Auferstehung. Und deshalb kann der Tod uns nicht schaden. Nein, der schadet uns nicht. Genauso wenig wie das Schlafen uns schadet. Verstehst du? Im Gegenteil, wir regenerieren und stehen morgens aus dem Bett aus, sind wieder erholt und entspannt, und dann können wir sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein. So, der Tod ist wie ein Schlaf. Und ich komme, um ihn aufzuwecken, sagt Jesus. Verstehst du? Der schläft, dieser arme Lazarus, obwohl er schon stinkt. Der schläft nur. Und wer und was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Auch der Tod nicht. Weißt du, die Verstorbenen sind nirgendwo so sicher aufgehoben wie in der Gottesnähe, im Gedächtnis Gottes, in der Hand des Herrn. Die Verstorbenen sind so sicher in den Herrn, da bist du noch gar nichts hier. Da bist du noch beim Kämpfen, du könntest immer noch lau und träge werden, du könntest die Krone verspielen oder was weiß ich, deine Pfunde fallen lassen. Gott beschützt uns durch sein Wort. Also der Schutz, ich möchte, dass du absolut weißt, ich bin sicher in Jesu Armen. Weißt du, Gott schützt uns durch sein Wort. Es motiviert uns. Du bist niedergeschlagen, bist down. Er stärkt und gibt dir neuen Schwung. Das Wort Gottes inspiriert dich wieder. Puh, jetzt können die Bäume ausreißen. Jetzt können die Nacht durcharbeiten. So, das Wort Gottes ist Speise für deine Seele. Das Wort Gottes heilt deine Wunden, die Striemen, die der Teufel geschlagen hat auf deinen Rücken. Das Wort Gottes bringt dich wieder auf den Weg, dass du wieder weiter kannst. Gott gibt uns geistigen Schutz. Ist das so wichtig, dass wir das begreifen? Am Mangel aus Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde. Und der geistige Schutz ist das Wichtigste. Es macht dich klug, dass du dich richtig verhältst, dass du auf der Spur bleibst, auf dem Weg. Es macht dich geschickt, es macht dich schlagfertig. Da musst du nicht sorgen, was werde ich sagen, wie werde ich reagieren. Du reagierst richtig, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt. Du hast Überlegenheit. Weißt du, wenn du im Heiligen Geist bist, du überlegen, Gott macht uns weise, nichts wird uns schaden. Wir wenden den Schaden ab, und wenn der Schaden tatsächlich kommt, wir machen aus dem Schaden noch was Nützliches. Ich benutze den Mist und als Dünger. Verstehst? Dann benutze ich, mache aus allem noch was Gutes. Gott bewahrt uns durchs Gebet. Wir sind umgeben, verstehst? Du brauchst nicht viel, du musst nicht da irgendwelche große Gebetsbücher mitschleppen. In deinem Herzen ist ein Gebetsbuch drin, rufe den Herrn an und ich will dich erretten. In Notzeiten darfst du beten, kannst beten. Da brauchst du keine Gebetsschule und kein Seminar, wie bete ich richtig erhörlich. Psalm 65, Vers 2, da heißt es, Gott ist ein Hörer des Gebets. Weißt du, egal wo du bist. Und deshalb, hab keine Angst, Bruder, Schwester, vor dem Antichristen. Bau nicht den Bunker, spar das Geld lieber und mach lieber Urlaub. Und genieße das Leben, kauf dir ein Auto und dreh ein paar Kurven im Gebet. Da kann ich meine Belastungen Gott abgeben, mein Herz ausschütten, um Weisheit bitten. Jakobus sagt, wenn Weisheit mangelt, dann bitte um Weisheit. Da kriegst du. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Alle, die sich auf Gott verlassen, bekommen bei Gott Zuflucht. Psalm 18, Vers 20. Gott ist mein Schild, dass dein Herz dich nicht trifft. Weißt du, ein Schild, die Füße können getroffen werden, die Hände können getroffen werden, aber mein Herz und mein Kopf darf nicht getroffen werden. Deshalb habe ich dieses Schild vor mir. Deshalb, der Herr ist mein Schutz. Deshalb ist der Herr meine Sicherheit. Und Jesus betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Schrecklich, ich wäre so gerne in den Himmel gegangen. Nach meiner Taufe, du glaubst gar nicht, da betete, lieber Gott, ich möchte entrückt werden, aber von wegen werde hier festgenagelt. Sein Wille ist, dass wir in der Welt bleiben, dass wir uns in der Welt bewähren, uns in der Welt behaupten. Das ist der Wille Gottes, dass du bei dem Antichristen dich behauptest, ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist, und du sagst, nee, nicht mit mir. Das ist nämlich der Glaube, die Standhaftigkeit. Sein Wille ist, dass wir ihn hinaustragen in alle Welt und ihn verkündigen und ihn ausleben. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Denn begreife das. Dir kann niemand das Reich Gottes nehmen. Du bist sicher in Jesu Armen. Jesu Wille ist nicht Weltflucht. Jesu Wille ist Weltveränderung. Weltveränderung, und zwar durch uns. Wir sind das Salz. Wir halten die Welt vor dem Fäulnis auf. Weißt du, wenn es keine Christen mehr gibt, selbst wenn die nicht sichtbar sind, stell mal vor, wir tauchen unter. Und in der Bibel heißt es ja auch, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Da dachte der Obadja, ich bin da allein übrig geblieben. Oder Elia, ich bin allein übrig geblieben. Nein, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und was haben die gemacht? Die haben gebetet, oh Herr, stürzt den Ahab oder verändere die Situation. Sie haben gebetet. Und unsere Gebete sind es, was das Gericht aufhalten. Das Verderben aufhält. Und dem Teufel lähmt, dem Antichristen lähmt. Der kann nicht machen, was er will. Wegen den Gläubigen. Weißt du, was würde der Teufel schon alles anstellen? Was würden die Politiker anstellen, wenn es nicht die Christen gäbe, die Gläubigen gäbe? Die würden alles machen. Die würden schon die ganze Welt zu einem Konzentrationslager machen. Aber Gott sei Dank, die können es nicht. Das sind die Gläubigen. Die halten ihre Hände auf und die halten das ganze Gericht auf und die blockieren noch, dass noch die Enkelkinder und die Urenkel auch noch kommen können und gerettet werden können. Weißt du, es ist schade. Ich erhalte sie in der Welt. Ich will noch etwas sagen und dann gehen wir zum Abendmahl. Keiner der Jünger wurde entrückt. Sie haben zwar im Geist den Himmel erlebt, Johannes auf der Insel Patmos, aber sie alle sind als Märtyrer gestorben. Und ich habe nicht die Zeit, es vorzulesen, wer, wo, wann gestorben ist, aber sie sind gestorben, sie sind geschleift worden, sie sind erstochen worden, sie sind, was weiß ich, gekreuzigt worden und so weiter. Keiner der Apostel wurde geschont, sanft oder milde behandelt. Keiner dieser Apostel wurde liebevoll behandelt, sie wurden vertrieben, verjagt. Studier mal die Apostelgeschichte. Vater, ich bitte, nimm sie nicht aus der Welt, erhalte sie in der Welt. Jesus betet für die Verherrlichung, Johannes 17, Vers 1. Verherrliche deinen Sohn, Vater, ich habe dich verherrlicht und jetzt, die sollen mich verherrlichen, indem sie treu sind bis in den Tod und durch den Tod und über den Tod hinaus. Und die sprechen über den Tod hinaus. Was glaubst du nur, wie der Teufel Feuer spuckt? Verstehst du, was heute aus der Bibel gelesen wird? Petrus, 1. Petrus, 2. Petrus, Johannes und Jakobus und all diese, die sind alle hingerichtet worden. Verstehst du? Aber ihr Zeugnis redet heute, Jahrhunderte, Jahrtausende weiter wird das Wort Gottes gepredigt. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Verstehst du? Und ich kann mir vorstellen, der liebe Paulus, der sagt, oh, gib mir mal, du das sag's den Leuten. Das Wort von Gott. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das Kreuz, der Galgen, Peitschenhiebe, Schmach, Dornenkrone und so weiter. Das war bei Jesus so und das war bei den Aposteln auch nicht anders. Das ist die Verherrlichung jetzt. Verstehst du? Damit beginnt die Verherrlichung. Damit beginnt deine Verherrlichung. Die meisten verstehen nicht, die denken, sterben, und wenn ich gestorben bin, bin ich tot. Nein, da fängt erst das Leben an. Was hier ist, das ist Vegetieren. Ja, das Leben hier, auf dieser Welt. Vater, die Zeit ist gekommen, dass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Und dann betet er für die Jünger. Vater, für sie bitte ich jetzt, nicht für die Menschen draußen, die Ungläubigen, nein, ich bitte für sie, dass du durch sie mich verherrlichst. Und wo passiert diese Verherrlichung? Weißt du, wir denken mal hier in Deutschland, in Berlin, in unserem Gemeindezentrum. Nein, die wahre Verherrlichung geschieht eines Tages am Thron Gottes. Dort passiert es. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und wir werden hier von Gott gehalten. Weißt du, wir sind hier auf der Wanderschaft. Wir sind hier Pilger. Wir sind hier unterwegs. Wir sind hier überall unsicher. Verunsichert, verängstigt, gescheucht, gejagt, getrieben. Aber wir werden von Gott getragen. Heilige sie in deiner Wahrheit. Und wir dürfen unter dem Schirm des Höchsten sitzen. Das ist das Tolle, das Schöne dabei. In Gefahr dürfen wir Gott vertrauen. Nicht das, was uns passiert, schadet uns, ihr Lieben. Nicht das, was uns zustößt. Sondern wie reagieren wir darauf, was uns passiert. Oh Gott, warum mich? Verstehst du? Dann jammern wir und klagen wir. Nein. Nicht das, was schadet. Die Reaktion, wie du in deinem Kopf verarbeitest, deine Nerven. Wir werden durch unsere Reaktion aus der Bahn geworfen. Oh Gott. Und dann plärren wir, heulen wir, jammern wir. Du musst über die Gerichte Gottes nur informiert werden. Die sind für die Ungläubigen. Und wenn es dich erwischt, der Herr trägt dich durch, der Herr hält dich durch. Der Herr gibt dir Kraft, dass du stehst und Stellung beziehst. Für den Gläubigen sind die Gerichte Gottes nur Vorbereitung für ihre Rettung. Halte dich fest. Das ist die Vorbereitung für deine Rettung. Der Herr kommt mit Macht, er betritt die Erde und die Erde zittert. Jedes Mal, wenn der liebe Gott auf die Erde kam, ob jetzt auf Sinai war es oder bei Jesus, als er gekreuzigt wurde, die Erde bebte, zitterte. Weißt du, die ganzen Turbulenzen sind nur da. Das sind die Wehen einer neuen Zeit. Das ist deine Rettung. Du musst nicht vor den Gerichten dich fürchten, vor dem Antichristen. Weißt du, dein Evakuierungsplan wird vorbereitet. Du musst weg. Jesaja Kapitel 1, Vers 27. Sion wird erlöst werden durch Gericht. Israel wird erlöst werden durch Gericht. Volk Gottes wird erlöst durch Gericht. Das ist diese Art der Bewahrung. Das musst du verstehen. Oder wie ich lese weiter, ein paar Verse weiter. Wir haben dich, Herr, und wir warten auf den Pfade deiner Gerichte, deine Gerechtigkeit. Jesaja 26, Vers 8. Wir haben dich, Herr. Und weißt du, wenn du Gott hast, dann wartest du, dass die Gerichte kommen. Lieber Heiland, schneller, 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 gib Gas. Ja? Verstehst du? Komme bald, Herr Jesus. Die meisten Leute, die beten, komme bald, Herr Jesus, wissen sie gar nicht, was sie beten. Die meisten Leute, die beten um Erweckung, Herr, gib Erweckung, die wissen gar nicht, was Erweckung ist. Erweckung ist Erschütterung. Erweckung beginnt mit Gericht. Entrückung beginnt mit Gericht. Unsere Heimholung beginnt mit dem Gericht. Dass Gott die Erde betritt und die Erde zittert. Hosea 2, Vers 19 noch ganz schnell. Ich will mich mit dir verloben, spricht der Herr. Und ich will in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit dir begegnen. Ich will mich mit dir verloben. Weißt du, der Herr will Polterabend machen. Weißt du, das ist, was passiert. Unsere Heimholung ist Polterabend. Da wird Porzellan zerschlagen, kübelweise. Ja, und jetzt, der Herr holt heim. Da denkst, was ist da los? Was ist da los? Psalm 71, Vers 3. Vertrau auf den Herrn für immer, denn Gott ist ein ewiger Fels. Psalm 27, Vers 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Weißt du, wenn du schockiert bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du von Menschen verlassen bist, wenn niemand mit dir was zu tun hat, die Menschen verlassen dich. Und in dem Moment, der Herr nimmt dich auf. Der Herr nimmt dich auf. Du kannst dich Gott vollkommen anvertrauen. Sicher in Jesu Armen. Absolute Sicherheit. In dieser Welt wirst du sie nicht finden, aber im Herrn wirst du finden. Weißt du, der Herr wird dich bewahren. Der Herr wird dich beschützen. Kinder Gottes, die werden besonders bewahrt, denn sie sind besonders begnadigt. Gerade die Bewahrung Gottes. Kinder Gottes werden vom Vater Gott bewahrt. Weißt du, Gott, und deshalb beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel. Deshalb vertrauen wir, unser Vater, du weißt, was es fehlt, was wir brauchen. Du bringst die Deinen durch. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen deine Kinder fest in der Hand hältst und dass sie in deiner Hand eintätowiert sind, jeder namentlich. Herr, da stehen wir drin, eingeschrieben, und du rufst uns bei unserem Namen und wir sind dein. Der Tod kann uns nicht scheiden von deiner Liebe, die Hölle kann uns nicht scheiden, der Teufel kann uns nicht scheiden. Keine Macht dieses Universums kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Oh, danke, Vater. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser verdorbenen, kaputten, ängstlichen, verzagten Welt sicher sein kann, in Jesu Armen. Und ich muss keinen Bunker bauen und ich muss mich von dem Antichristen fliehen und mich irgendwo in Sibirien niederlassen. Nein, ich weiß, mein Erlöser lebt und er ist gerade bei mir und er ist mir näher als die Luft, die ich atme. Halleluja. Praise Gott. Amen. Amen.